Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
Schon seit vielen Jahrzehnten träumen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von einem funktionsfähigen Quantencomputer. Und tatsächlich wurden in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht.
Wir haben jetzt eine extrem spannende Zeit, weil wir haben jetzt diese kleinen Quantencomputer, wir können mit ihnen arbeiten, wir können sie besser verstehen, wir können davon lernen. Und was meiner Meinung nach passieren wird, ist, dass wir jetzt Dinge erkennen werden, an die wir überhaupt nicht gedacht haben.
So Barbara Kraus von der Technischen Universität München. Sie forscht zu Quantenalgorithmen. Das ist gewissermaßen die Software von Quantencomputern. Wie man solche Algorithmen entwickelt und welche Herausforderungen es dabei gibt, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Kim Herrmann.
Algorithmen spielen in vielen Bereichen unseres Lebens eine große Rolle. Mit ihnen können Computer berechnen, wie wir am schnellsten von A nach B gelangen, unser Kaufverhalten analysieren und bestimmen, welche Inhalte uns online angezeigt werden. Doch auch deutlich einfachere Aufgaben lassen sich von Algorithmen erledigen. Im Wesentlichen ist ein Algorithmus eine feste Abfolge an Schritten, denen ein Computer oder auch eine andere Maschine folgt, um zum Beispiel ein mathematisches Problem zu lösen.
Wenn man jetzt irgendwie Funktionen oder sowas ausrechnen will mit einem Algorithmus, zum Beispiel ich möchte Funktion x² berechnen, dann würde ich jetzt die Zahlen hernehmen, für die ich das ausrechnen will und würde für jede einzelne Zahl diesen Algorithmus anwenden. Und bekomme jetzt für die Zahl 2, 2 zum Quadrat 3, 3 zum Quadrat und so weiter.
Sagt Barbara Kraus von der Technischen Universität München. Auf diese Art und Weise können Computer sehr viele Informationen verarbeiten und zahlreiche unterschiedliche Probleme lösen. In den 1980er Jahren kam bereits die Idee auf, dass sich Informationen aber auch auf eine vollkommen andere Art und Weise verarbeiten lassen. Und zwar, indem man sich die Quantenphysik zunutze macht.
In der Quantenphysik betrachten wir kleine Systeme, ganz kleine Systeme, wie einzelne Atome, einzelne Photonen. Und die verhalten sich ganz anders als unsere klassischen Systeme.
So können sich Quantenobjekte wie Atome oder Photonen, also Lichtteilchen, beispielsweise in einem Zustand der quantenmechanischen Überlagerung befinden.
Klassisch kann ich ein System haben, zum Beispiel wie ein Lichtschalter, der ist entweder ein oder aus. Wenn ich quantenmechanisch ein System haben kann, das entweder ein oder aus ist, kann es genauso gut gleichzeitig ein und aus sein. Und ich kann jede mögliche Überlagerung von diesen zwei Zuständen haben. Und das ist jetzt ganz was anderes, als wenn man sagen würde, das System ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein oder aus. Es ist wirklich gleichzeitig ein und aus. Also unser quantenmechanischer Lichtschalter ist gleichzeitig an und aus.
In der Informationsverarbeitung bedeutet das, dass es sogenannte Quantenbits, kurz Qubits, gibt. Qubits nehmen nicht wie klassische Bits entweder den Wert 0 oder 1 an, sondern sie können sich in einer beliebigen Überlagerung von 0 und 1 befinden. Das bietet einen entscheidenden Vorteil in der Verarbeitung von Informationen.
Das heißt, ich kann Sachen parallel ausführen. Die Tatsache, dass ich diese Überlagerung haben kann, dass ich diese Überlagerungszustände haben kann, erlaubt es mir, dass ich auch Dinge parallel ausrechnen kann.
Ein klassischer Algorithmus kann in einem Rechenschritt immer nur einen Wert auf einmal verarbeiten. Soll beispielsweise das Quadrat von mehreren Zahlen berechnet werden, muss der Algorithmus für jede Zahl einzeln ausgeführt werden.
Wenn ich jetzt ein Quantensystem habe und ich habe eine Überlagerung von allen möglichen Inputs, also allen möglichen Zahlen, auf die ich die Funktion anwenden will, dann könnte ich ja einfach diese Überlagerung hernehmen und die Funktion nur einmal anwenden und bekomme unter einem Mal sozusagen die Quadrate von diesen Zahlen.
Das Ergebnis dieses Quantenalgorithmus ist dann ein überlagerter Zustand aus allen einzelnen Rechenergebnissen. Doch ein solcher Quantenzustand lässt sich nicht einfach so auslesen. Möchte man das Ergebnis des Algorithmus für eine bestimmte Zahl wissen, muss man den finalen Zustand des Quantensystems messen. Und das bringt einige Schwierigkeiten mit sich.
Und das ist jetzt eben der nächste große Unterschied zur klassischen Physik, weil jetzt muss ich das System messen. Und sobald ich ein quantenmechanisches System messe, ändere ich dessen Zustand. Sobald ich das tue und ich kriege jetzt zum Beispiel als Antwort, das Quadrat von 5 ist 25 mit dieser Messung, ist die gesamte andere Information, die ich gespeichert hatte, verloren. Das System ist jetzt in dem Zustand 5 und 25 zum Beispiel. Das heißt, sobald ich messe, sobald ich mir mal ein Ergebnis anschauen will, habe ich die andere Information nicht mehr.
In diesem Fall würde der Quantenalgorithmus also keinen Vorteil gegenüber einem klassischen Algorithmus liefern. Die Kunst ist es daher, die quantenmechanische Überlagerung clever in einen Quantenalgorithmus einzubauen.
Das heißt, ich muss jetzt versuchen, dass mein Quantenalgorithmus, also diese Verarbeitung der Quanteninformation, dass die so funktioniert, dass ich zwar diese Überlagerung verwende innerhalb der Berechnung, aber am Schluss dann wieder auf eine Lösung komme, nämlich auf die Lösung, die ich gerade suche von dem Problem.
Doch das ist keine leichte Aufgabe und auch der Grund dafür, warum die Suche nach nützlichen Quantenalgorithmen so kompliziert ist. Einer der bekanntesten Quantenalgorithmen, der tatsächlich einen Vorteil gegenüber klassischen Algorithmen verspricht, ist der sogenannte Shor-Algorithmus.
Shor's Algorithmus ist der Algorithmus, der es uns erlaubt, eine große Zahl zu faktorisieren, sprich in seine Primzahlen zu zerlegen. Also jede Zahl kann geschrieben werden als ein Produkt von Primzahlen. Und die Frage ist, welche Primzahlen sind das für eine gewisse Zahl? Klassisch ist es ein sehr, sehr schwieriges Problem. Da haben wir keinen effizienten Algorithmus.
Doch im Jahr 1994 stellte der US-amerikanische Informatiker Peter Shor seinen Quantenalgorithmus vor, der die Primfaktoren einer Zahl findet und das mit deutlich weniger Rechenschritten als jeder klassische Algorithmus. Denn auf die Anzahl an Rechenschritten kommt es an. Je weniger Schritte ein Algorithmus benötigt, um zur richtigen Lösung des Problems zu gelangen, desto schneller ist er. Möchte man die Geschwindigkeiten der Algorithmen miteinander vergleichen, unterscheidet man zwischen Quantenalgorithmen, die polynomiell schneller als klassische Algorithmen sind, und solchen, die sogar exponentiell schneller sind.
Polynomiell ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt das klassisch ausrechnen und es dauert irgendwie, also eine Million Schritte, die Sie brauchen, haben Sie vielleicht quantenmechanisch nur 1000 Schritte, die Sie brauchen. Exponentiell schneller würde bedeuten, wenn Sie das quantenmechanisch in 100 Schritten lösen würden, bräuchten Sie klassisch länger als das Alter des Universums. Okay, also das können Sie klassisch einfach nicht mehr machen. Also das ist ein enormer Unterschied.
Das Besondere an Shors Algorithmus ist, dass er die Primfaktorzerlegung tatsächlich exponentiell schneller schafft als die besten bekannten klassischen Algorithmen. Bei kleinen Zahlen spielt das noch keine große Rolle. Doch je größer die Zahlen werden, desto bedeutsamer wird der Unterschied.
Und das ist ein Problem für uns als Menschheit im Moment, weil viele unserer klassischen Kryptosysteme, also wie wir jetzt Nachricht verschlüsseln, basieren auf dem Prinzip oder auf der Tatsache, dass wir nicht wissen, wie wir eine große Zahl schnell faktorisieren können. Das heißt, wenn wir jetzt einen Quantencomputer hätten, dann würde der das schnell machen und dann wäre das nicht mehr sicher, was wir jetzt im Moment verwenden.
Denn ein Quantencomputer, der selbst sehr große Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegen kann, wäre in der Lage, viele der Verschlüsselungen zu knacken, die wir aktuell verwenden, um Nachrichten zu senden, mit der Kreditkarte zu zahlen oder Daten in einer Cloud zu speichern. Daher wird bereits an neuen Verschlüsselungsverfahren gearbeitet, die nicht auf der Primfaktorzerlegung basieren. Neben Shors Algorithmus wurden auch schon weitere Quantenalgorithmen entwickelt, die bestimmte Probleme nachweislich schneller lösen können als die besten bekannten klassischen Algorithmen. So beispielsweise auch der Grover-Algorithmus, mit dem sich unsortierte Datenbanken deutlich effizienter durchsuchen lassen. Außerdem haben Forscherinnen und Forscher auf der Suche nach neuen Quantenalgorithmen festgestellt, dass es noch eine weitere Kategorie gibt, sogenannte heuristische Quantenalgorithmen.
Bei denen weiß man nicht, wie lange es dauert, sondern man verwendet sie einfach und findet Instanzen, wo es schneller geht als zum Beispiel klassisch. Das ist einfach die andere Kategorie. Also da weiß man es nicht, aber es funktioniert gut, wenn ich es anwende im Praktischen, in gewissen Situationen.
So ist die Suche nach neuen Quantenalgorithmen auch immer ein Ausprobieren.
Ist ja ganz schwierig, klassisch, also mit Papier über quantenmechanische Dinge nachzudenken. Und wenn ich das aber wirklich im Experiment sehe, okay, jetzt mache ich das und da passiert das, dann habe ich einen ganz anderen Zugang dazu. Und genau um das geht es also. Das ist wirklich so, wie wenn man spielerisch irgendwie versucht, etwas zu erlernen und zu begreifen.
Und an den Systemen, die in Zukunft die Quantenalgorithmen nutzen sollen, also die Quantencomputer, arbeiten Forscherinnen und Forscher weltweit. Eines Tages sollen dann Quantencomputer in der Lage sein, große Mengen an Informationen mit Quantenalgorithmen zu verarbeiten. Und das wird ganz neue Möglichkeiten eröffnen, vor allem für die Forschung.
Ich glaube, unsere Quantencomputer werden wir verwenden können, wirklich für wissenschaftliche Fragen, die uns einfach sehr viel Informationen geben werden, auch Quantenchemie und so weiter, dass wir wirklich Dinge ganz anders verstehen können, die natürlich dann wirklich für die Menschheit einen großen Einfluss haben werden.
Doch bis dahin sind noch einige Hürden zu nehmen. Denn obwohl in den letzten Jahrzehnten schon große Fortschritte gemacht wurden, sind die aktuellen Quantencomputer noch vergleichsweise klein. Sie bestehen aus nur einigen hundert Qubits. Darauf können zwar schon erste Quantenalgorithmen durchgeführt werden, beispielsweise ist es mit Hilfe des Shor-Algorithmus gelungen, die Zahl 21 in ihre Primfaktoren 3 und 7 zu zerlegen, doch das ist noch weit von einem praktischen Vorteil gegenüber klassischen Computern und ihren Algorithmen entfernt. Und es gibt noch ein weiteres Problem.
Wenn ich den Quantencomputer einfach jetzt so laufen lassen würde, also die Berechnung auf dem jetzigen Quantencomputer, dann bekomme ich irgendetwas raus, was eine sehr, sehr große Fehlerschranke hat. Also das kann ich nicht so verwenden.
Denn aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften reagieren Quantensysteme sehr sensibel auf Interaktionen mit der Umwelt. Denn solche Interaktionen sind vergleichbar mit Messungen, wodurch sich der Zustand von Qubits verändert. Dabei geht die Quanteninformation verloren und es tauchen Fehler in den Berechnungen auf. Um diese Fehler zu vermeiden, gibt es bereits erfolgsversprechende Möglichkeiten der sogenannten Fehlerkorrektur. Dazu teilt man die Quanteninformation gewissermaßen auf mehrere Qubits auf.
Und man kann es eben machen, indem man einzelne Qubits mit ganz, ganz vielen anderen Qubits, das nennt man verschränkt, also ich korreliere die alle miteinander, sodass die Information, die in dem einen Qubit ist, auf ganz, ganz viele andere Qubits verteilt wird.
Zwar funktioniert diese Methode in der Theorie sehr gut, doch in der Praxis bedeutet sie, dass nochmals deutlich mehr Qubits benötigt werden, um einen Quantenalgorithmus fehlerfrei durchzuführen. Das hat gleich zwei Nachteile. Zum einen erhöht es die Anforderungen an die Hardware der Quantencomputer und zum anderen verlängert es die Laufzeit der Algorithmen. Es kann sogar sein, dass der Vorteil von manchen Quantenalgorithmen gegenüber klassischen Algorithmen durch die Fehlerkorrektur schwindet.
Also wenn ich Fehler mit berücksichtige, und das muss ich, dann muss ich viel größere Systeme verwenden, quantenmechanisch, und auch viel mehr Operationen. Das heißt, das, was wir vorher gesagt haben, wie lang dauert etwas, das muss ich mit berücksichtigen, wenn ich das vergleiche mit dem klassischen. Und dann wird es jetzt tricky, weil jetzt kann es nur das sein, dass jetzt der Quantencomputer, der eigentlich viel besser sein müsste als klassisch, oder als ich es halt klassisch im optimalen Fall kenne, wenn ich die Fehler mit berücksichtige, wird der auf einmal nicht mehr so schnell.
Es geht also darum, Quantenalgorithmen zu finden, die selbst unter der Berücksichtigung von Fehlern die Probleme schneller lösen können als klassische Algorithmen. Gelingt das, zum Beispiel weil die Rechenzeit eines klassischen Computers mehrere Jahrhunderte dauern würde, spricht man von Quantum Advantage. Doch dabei taucht eine neue Hürde auf.
Sie haben ein System, Sie wissen, dieses System macht Fehler. Sie verwenden dieses System jetzt aber, um etwas auszurechnen. Das, was Sie ausrechnen, können Sie klassisch nicht mehr ausrechnen. Sie bekommen jetzt eine Antwort von einem Gerät, das Fehler macht. Was machen Sie dann mit der Antwort? Also das ist eine interessante Frage, wie man damit eigentlich umgeht und was man machen kann, um zu überprüfen, wie groß der Fehler ist oder wie vertrauenswürdig dieses Gerät ist. Wie sehr kann ich mich darauf verlassen?
Es gibt also noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen, bis sich mit Quantenalgorithmen zuverlässig Probleme lösen lassen. Auch neue Fortschritte in der klassischen Informationsverarbeitung, wie etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz, werfen neue Fragen für die Zukunft auf.
Wie ist der Zusammenhang zwischen Quantencomputing und künstlicher Intelligenz? Das ist auch ein interessanter Punkt. Da muss man eben sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und kann es so sein, dass Quantencomputing die künstliche Intelligenz unterstützt oder umgekehrt? Wie weit können die sich ergänzen oder wirklich das andere verbessern? Das ist super interessant.
All diese Fragen werden aktuell untersucht. Und je leistungsfähiger Quantencomputer in Zukunft werden, desto leichter wird es, Antworten zu finden. Es bleibt also spannend, wie sich das Feld der Quantenalgorithmen weiterentwickeln wird.
Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Elias Emken. Aufnahme: Das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt: Daniel Levy. Redaktion: Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.